Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. Juli 2025. Ich bitte um Verständnis, dass ich weiterhin aus den Sommerferien sende. Ein leicht reduziertes, eingedampftes, Ihnen nicht allzu viel Zeit raubendes Programm aufs Wesentliche konzentriert. Das ist das Ziel jetzt hier während dieser sehr schönen Sommertage. Und Sie sehen es, ich zeichne nicht früh morgens um 5 oder 4:30 auf, sondern wir sind etwas früher dran an einem Nachmittag. Sollten also Ereignisse eintreten, die apokalyptischen Ausmaßes wären, dann kann ich sie nicht mitnehmen, dann wären sie passiert in der Periode zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung. Also bleiben Sie auch auf unserer Website, wo wir laufend aufdatieren. Hier werde ich Ihnen gleich die neue Weltwoche von heute vorstellen, wie auch die aus meiner Sicht wichtigsten Nachrichten bei Redaktionsschluss. Die jüngste Ausgabe, die jetzt gedruckt vorliegt, ich habe sie nicht physisch bei mir, aber elektronisch. Hier das Bild, Sie können es sehen. Der lächelnde Mann da ist eine Reizfigur der rechten Parteien in der Schweiz. Auch ich habe ihn hier schon gelegentlich kritisiert. SP-Nationalrat und Außenpolitiker Fabian Molina, der im großen Interview mit Raphael Lutz über sein Verhältnis zur Schweiz, zu seiner Heimat, über Krieg und Gerechtigkeit spricht. Und das ist eben typisch Weltwoche, dass wir mit allen sprechen, und eben auch mit Politikern, die wir hier aufgrund bestimmter Positionen, insbesondere auch jetzt da der EU-politischen Anschauungen des Fabian Molina, die wir eben immer auch wieder kritisch unter die Lupe nehmen. Aber man bleibt miteinander im Gespräch und erfahren Sie in diesem Titelgeschichten-Interview, wie dieser umstrittene, bei den Rechten umstrittene, aber sich sehr gut verkaufende SP-Nationalrat Fabian Molina tickt, im großen Gespräch mit meinem Kollegen Raphael Lutz. Sex und Liebe, Frauenbegehren wild, widersprüchlich, aber nicht wahllos. Mirna Funk, die deutsche Schriftstellerin, mit einem Essay über die ewigen Menschheitsfrauen- und Männerfragen. Dann ein Kontrapunkt zu dieser vielleicht etwas sommerlich beschaulichen Thematik, wobei sie natürlich an letzte Fragen rührt, aber sicherlich ein sehr aufschlussreicher und wohl auch provokativer Aufsatz, den ich Ihnen gleich hier ankündige. Der dritte Weltkrieg hat schon begonnen. Es gibt keinen Weg zurück und es wird keinen Frieden geben. Der russische Politikwissenschaftler Dmitri Trenin, der tätig ist an der Higher School of Economics in Moskau. Und in diesem Aufsatz beleuchtet er die jüngsten amerikanischen Initiativen und nimmt aus russischer Sicht eine Standortbestimmung vor. Und wir zeigen Ihnen das, wir legen das vor als Diskussionsbeitrag, um zu illustrieren, wie eben dort, worüber unsere Zeitungen eigentlich kaum berichten, die Lage beurteilt wird, damit Sie sich ein umfassenderes Bild machen können. Das ist nicht die Meinung der Redaktion, das haben wir sowieso nicht. Wir haben keine Einheitsdoktrin im redaktionellen Meinungsbereich, sondern wir offerieren immer wieder unterschiedliche Standpunkte und Betrachtungsweisen. David Biener, Bundesrat Pfister, kapituliert nach 100 Tagen. Recherchen aus dem Bundeshaus und Kettensägen mit Swing. Das ist die große Würdigung des soeben verstorbenen Black Sabbath-Sängers Ozzy Osbourne. Das ist einer der ganz wichtigen Innovatoren in der Hardrock-Szene, in der internationalen Musiklandschaft. Ozzy Osbourne, noch vor wenigen Wochen das letzte Konzert von Black Sabbath in Birmingham. Jetzt ist er verstorben im Alter von 76 Jahren. Ich habe mal gesagt, Ozzy Osbourne habe das Heavy-Metal-Genre geprägt. Das war nicht korrekt. Er hat es mit seinen Kollegen erfunden. Ende der 60er Jahre, eine schöne Geschichte übrigens vom früheren Weltwoche-Journalisten Andreas Kunz, jetzt bei der Sonntagszeitung beschäftigt. Andreas Kunz hat die ersten Gehversuche von Black Sabbath in Zürich untersucht, im Hotel Hirschen, wo sie für ein Sklavenbrot gewissermaßen, also hart geschuftet haben, aber offensichtlich mit Erfolg, denn in diesen Zürcher Nächten, in dieser frohen Arbeit auf der Bühne, habe die Band Black Sabbath ganz wichtiges Material dann auch für spätere Darbietungen gefunden. Dies also die jüngste Ausgabe der Weltwoche. Was beschäftigt, was sind weitere wichtige Themen? Ja, der Tagesanzeiger wartet mit einer EU-Story auf. Der Korrespondent in Brüssel, Dominik Eigenmann, sicherlich sehr befürwortend unterwegs für die EU-Unterwerfung der Schweiz. Er hat mehrere EU-Exponenten getroffen, angebliche Freunde der Schweiz, die uns nun mit ihren gut gemeinten Ratschlägen beglücken. Und diese Schweiz-Freunde in der EU beobachten die Debatte über die neuen Verträge interessiert, aber mit Sorge. Wolle der Bundesrat gewinnen, müsse er etwas riskieren. Ehrlich, diese Chance für die Schweiz kommt nicht wieder. Nun, ich möchte den Kollegen in der Europäischen Union, den Politikern raten, möglichst wenig zu sagen über diesen Vertrag, über dieses Vertragsungeheuer von über 1800 Seiten, ohne die damit verbundenen Richtlinien und Verfügungen, die wir auch übernehmen müssen. Denn jedes Wort, was da aus der Europäischen Union in die Schweiz rüberschwappt, wird wohl vor allem den Gegnern dieser Verträge nützen, zu denen auch ich mich zähle. Also ich könnte ja eigentlich jetzt aus politischer Sicht zufrieden sein, wenn da sich diese EU-Exponenten in dieser Art und Weise einmischen. Aber wir möchten das Ganze hier ja auch etwas objektiv darstellen. Der EU-Parlamentarier Andreas Schwab findet die Haltung des Bundesrats zu zögerlich. Die Schweiz konnte Zugeständnisse bei der Einwanderung durchsetzen. EU-Politiker warnen vor negativen Folgen einer Ablehnung der Abkommen. Und man geht dann so weit, dass diese Abkommen gewissermaßen das Überleben der Schweiz sichern würden. Da muss man doch etwas abrüsten und dagegenhalten. Es hat intelligentes Leben in der Schweiz gegeben, sogar schon vor der Gründung der heutigen EU, vor den Verträgen, die uns jetzt da in den höchsten Tönen angepriesen werden. Also seien wir da etwas zurückhaltend. Findet den richtigen Partner und bekommt früh Kinder. Das rät die Direktorin der Geburtsklinik des Unispitals den Frauen. Nicole Ochsenbein hofft, dass sich der Geburtenrückgang aufhalten lässt. Sie hat selber vier Kinder und sagt, man könne sich auch als Eltern verwirklichen. Ich habe auch vier Kinder und ich würde das unterstützen, ich würde dem beipflichten. Selbstverständlich können sie sich als Eltern auch verwirklichen, wobei für die Frauen die Belastung natürlich mit vier Kindern viel größer ist. Aber geht es im Leben eigentlich nur um Selbstverwirklichung oder gibt es auch andere Ziele? Oder was ist unter dem Begriff der Selbstverwirklichung zu verstehen? Vielleicht ist ja auch Selbstverwirklichung dahin zu sehen, dass man sich in seinen Kindern gewissermaßen ein Stück weit DNA-mäßig verewigt, vielleicht auch durch kulturelle Prägungen, die man weitergibt. Auf jeden Fall reißt den Mann, ich muss ja aus der männlichen Perspektive sprechen, reißt den Mann die Ehe, dann aber vor allem auch die Vaterschaft aus dem Kerker seines Ichs, aus der Beschränktheit seiner Eigenexistenz. Ja, man wird dann eben in ein Bezugssystem hineingezogen, das größer ist als man selber. Und das hat etwas sehr Selbstverwirklichendes, indem es einen eben vom eigenen Selbst distanziert und auch befreit das Selbst, das Ich, das Ego transzendiert, weil die Aufgabe des Menschen kann ja nicht darin bestehen, sich selber zu genügen, sondern er muss ja für andere von Nutzen sein. Er muss sich eben verwirklichen, indem er anderen dabei hilft oder indem er etwas macht, was auch außerhalb seiner eigenen Existenz als sinnvoll empfunden wird. International, ich werde dann in der internationalen Daily-Ausgabe darüber noch etwas ausführlicher sprechen. Wir haben jetzt ein Gipfeltreffen zwischen China und der Europäischen Union und ich beobachte mit Sorge, dass eben in der EU der Konfliktpegel immer weiter ansteigt und es hat sich eben in der EU so eine Art neues sagen wir es etwas überspitzt, Herrenmenschentum etabliert, auch durch einige prononcierte Frauen vertreten, allen voran die Außenbeauftragte Kaja Kallas. Ja, so ein Überlegenheits-, ein Überheblichkeitssyndrom, so als ob die EU befugt wäre, der ganzen Welt die Leviten zu lesen, um Vorschriften zu machen, als ob die Welt darauf gewartet hätte. Und das ist übrigens ein Faktor, der, glaube ich, viele Schweizer abschreckt mit Blick auch auf die Europäische Union, diese institutionalisierte Arroganz, nicht nur gegenüber der Schweiz, gegenüber den Kleinen, sondern auch gegenüber anderen Staaten, wie zum Beispiel China. Denn etwas scheint mir völlig klar zu sein, jetzt auch aus der europäischen Geschichte, dass die EU, dieser Friedhof einstiger Großmächte, heute doch auf Frieden kodiert sein muss, auf Kooperation. Und wenn wir zum Beispiel einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine haben, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, dann müsste sich eben die Europäische Union für den Frieden einsetzen, auch die Schweiz mit ihrer Neutralität. Aber eben, man hat sich da nicht zuletzt unter dem Einfluss der Europäischen Union beim Bundesrat dazu hinreißen lassen, diese Neutralität teilweise wegzusäbeln. Also diese EU hat einen sehr unheilvollen Einfluss auf unsere Schweizer Politik. Deshalb sollten wir sie auf möglichst großer, aber auch freundschaftlicher Distanz halten. Größtes Handelsabkommen aller Zeiten. Donald Trump verkündet Zolldeal mit Japan, 15%. Interessant, hat die Märkte sofort nach oben gespült und die Amerikaner geben bekannt, dass die Japaner für 500 Milliarden oder 550 Milliarden US-Dollar in den USA investieren würden. Da sehen Sie, dass diese Zollpolitik eben wirklich America first ist. Der amerikanische Präsident möchte, dass eben verstärkt in den USA investiert wird. Das hat für ihn nicht zuletzt die eminente politische Bedeutung, dass in den sogenannten Swing States, in den Industriestaaten des Mittleren Westens, der Eindruck entsteht, dass die Regierung in Washington sich für die Bedürfnisse und sich für die Interessen der dort lebenden Amerikaner einsetzt und nicht einfach nur dem hinterherrennt, was die Wall Street Banker richtig finden. In den Schweizer Medien beschäftigt nach wie vor dieses Skandalinterview in der ARD mit Alice Weidel am letzten Sonntag. Ich habe darüber gesprochen in der internationalen Ausgabe. Und was wir in Deutschland sehen, ist ja im Grunde nur ein Spiegelbild der Missstände, die wir auch bei unserem nationalen konzessionierten Staatsfernsehsender SRG haben. In vielleicht noch etwas schrillerer Form zum Teil. Deutschland ist ja teilweise entschuldigt, weil ist ja seit erst relativ kurzem eine Demokratie. Umso irritierender ist es immer wieder die politische Einfärbung auch und die Vorprägungen, die Agenda der SRG-Journalisten in der Schweiz zu sehen. Sehr, sehr wichtig, dass man dort nun mit der Streichung von Gebührengeldern hoffentlich etwas mehr Demut und Bescheidenheit einkehren lässt. Dann eine Nachricht, die alle Zelensky-Fans massiv verstört und auch frustriert. Das passt ihnen jetzt überhaupt nicht in den Kram. Allem voran auch eine neue Zürcher Zeitung, die ja zu den verlässlichsten Cheerleadern der Ukraine und den Parteigenossen dieser Regierung gehört. Das geht ja dann so weit, auch bei uns in der Schweiz, dass man die Ukraine verklärt hat zu diesem Außenposten der Zivilisation, der Demokratie und des Rechtsstaats, wo unsere Freiheit angeblich verteidigt würde. Ich finde das hochgradig zynisch, wie da aus der sicheren Lehnstuhlperspektive immer wieder georakelt wurde, auch aus der Schweiz oder in Deutschland, denn keiner von diesen Ukraine-Bänkelsängern wäre ja bereit gewesen, selber mit der Waffe in der Hand in der Ukraine für die Freiheit zu kämpfen. Ich empfinde das als hochgradig zynisch. Das ist ein Adjektiv, das ich nicht sehr oft verwende. Aber wenn wir schon in dieser ganzen Gutmenschensoße drin sind und das etwas kritisch aufmischen wollen, ja, es ist eben hochgradig zynisch, die Ukraine zu diesem Verteidigungsposten unserer Freiheit zu erklären. Ja, da müsste man ja auch bereit sein, an der Seite der Ukrainer zu kämpfen, zu sterben. Aber das sind eben diese Helden da der Einbildung nicht. Jetzt allerdings macht ihnen der ukrainische Präsident Selenskyj einen großen Strich durch die Rechnung. Wir haben darüber schon berichtet in der letzten Woche, das hat sich angekündigt, dass hier eben die Antikorruptionsbehörde in der Ukraine beschnitten wird, dass da offensichtlich Kompetenzen weggenommen werden. Das ist zumindest die Einschätzung der internationalen Medien, auch der Selenskyj-freundlichen Medien. Also gehe ich davon aus, dass da einiges daran sein muss. Selenskyj selber hat das jetzt dementiert und gesagt, nein, die Korruptionsbekämpfung laufe weiter. Aber wissen Sie, wir wollen ja auch nicht naiv sein. Und ich habe nie die Ukraine in dieser Art und Weise verklärt. Darum muss ich jetzt auch nicht meine Enttäuschung hier in dem Sinn zelebrieren. Ja, die Ukraine war vor diesem Einmarsch der Russen ein hochkorruptes Land. Und wer geglaubt hat, dass einfach über Nacht sozusagen hier die strahlend blütenreine demokratische Rechtsstaatkultur ausbrechen würde. Ich meine, das kann man den Ukrainern nicht zum Vorwurf machen, dass sie auch zum Opfer dieser westlichen Projektionen wurden. Bescheuert war, es überhaupt so sehen zu wollen. Und natürlich ist die Ukraine ein korruptes Land und im Krieg fördern sowieso sich Tendenzen zutage, die einem nicht gefallen. Ich glaube auch, dass Russland ein hochkorruptes Land ist. Wir wissen das auch, dass bis in die höchsten Stufen der Generalität, etwa der Armeechef Shoigu, der ist auch deshalb von Putin entfernt worden, weil der eben offenkundig korrupt war. Das erfahre ich in Russland. Das haben wir hier selbstverständlich. Das sind korrupte Länder. Das rechtfertigt nicht, dass man das eine überfällt oder kriegerisch behelligt. Aber es ist einfach eine Tatsache und zeigt einmal mehr die Realitätsblindheit unserer Politiker und unserer Medien, die in dieser ganzen Verklärungsorgie natürlich ein Ukraine-Bild präsentiert haben, das überhaupt nicht der Wirklichkeit entspricht. Das hierzu ein paar Einschätzungen, ein paar Meldungen. Dann haben wir noch das traurige Geschehen im Gazastreifen, im Nahen Osten, dieser biblische Konflikt, der seit Tausenden von Jahren tobt, um diese heiligen Gebiete von Kanaan, von Judäa, dann Palästina. Da haben über Tausende, weit über 1000 Jahre die Muslime geherrscht. Jetzt haben wir einen kleinen Flecken unter israelischer Kontrolle. Mit dem kommen die Araber nicht zu Rande. Und der ganze Konflikt ist da explodiert im Oktober 2023 mit dieser Asymmetrie der Hamas, die sich eingebunkert hat und ja, sehenden Auges, aber offensichtlich auch mit dem Einverständnis der dortigen Bevölkerung, die Palästinenser als einen integralen menschlichen Schutzschild verwendet in diesem Guerillakrieg. Und alle, die da behaupten, es gäbe einfache Diagnosen, einfache Schuldzuweisungen, das wird der biblischen Komplexität dieses Geschehens überhaupt nicht gerecht. Darum halte ich mich auch zurück hier mit diesen einseitigen Bewertungen. Es gibt es ja nach allen Seiten hin. Ich glaube, das ist eine sehr komplexe Sache. Und als Schweizer haben wir doch überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, in dieser Region zu leben, sich auch zu behaupten mit einer Staatlichkeit wie der israelischen. Ich habe großen Respekt vor den Israelis, weil sie es geschafft haben, in dieser sicherlich nicht einfachen Region unglaubliche Erfolge zu erzielen. Und ich finde es eine riesige Tragik, dass sich die Palästinenser daran nicht inspiriert haben, sondern dass man immer wieder mit diesen Opfertheorien kommt. Und selbstverständlich, in allen Konflikten braucht es zwei Seiten. Aber ohne jetzt hier noch länger werden zu wollen, da würde ich mich mit ganz einfachen Diagnosen und Werturteilen wirklich zurückhalten. Das sollte man generell tun, dass Geschehen, das politische Geschehen ist immer komplexer, als man das festzustellen glaubt. Und Bescheidenheit bleibt da eine wichtige diagnostische Tugend. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz fürs Erste. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Ich hoffe, dass Sie auch dann wieder dabei sind. Vielen herzlichen Dank und ich melde mich unmittelbar im Anschluss zurück.